Liebe Gemeinde, wir wollen der Weihnachtsgeschichte, wir haben ja ein bisschen schon davon gehört aus dem Matthäus-Evangelium, wir wollen Matthäus weiter folgen durch die Weihnachtsgeschichte und wir schauen, wer da zum Kind kommt und wer nicht und was das vielleicht für uns bedeuten kann. Ich lese aus dem zweiten Kapitel des Matthäus-Evangeliums die Verse 1 bis 12. Jesus wurde in Bethlehem in Judäa geboren, zur Zeit, als König Herodes das Land regierte. Bald nach seiner Geburt kamen Sterndeuter aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo finden wir den neugeborenen König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, uns vor ihm niederzuwerfen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er ließ alle führenden Priester und Gesetzeslehrer im Volk Gottes zu sich kommen und fragte sie, wo soll der versprochene Retter geboren werden? Sie antworteten, in Bethlehem, in Judäa, denn so hat der Prophet geschrieben, du Bethlehem im Land Judäa, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den führenden Städten in Juda, denn aus dir wird der Herrscher kommen, der mein Volk Israel schützen und leiten soll. Daraufhin ließ Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich kommen und fragte sie aus, wann sie den Stern zum ersten Mal gesehen hätten. Dann schickte er sie nach Bethlehem und sagte, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind. Wenn ihr es gefunden habt, gebt mir Nachricht. Dann will ich auch hingehen und mich vor ihm niederwerfen. Nachdem sie vom König diesen Bescheid erhalten hatten, machten sich die Sterndeuter auf den Weg. Und der Stern, den sie schon beim Aufgehen beobachtet hatten, ging ihnen voraus. Genau über der Stelle, wo das Kind war, blieb er stehen. Als sie den Stern sahen, kam eine große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria, und sie warfen sich vor ihm auf den Boden und ehrten es als König. Dann holten sie Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder. Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum befahl ihnen Gott, nicht wieder zu Herodes zu gehen. Und so zogen sie auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Soweit der Text. Ja, man kann den ganz unterschiedlich hören. Man kann erstmal schon beim ersten Hören merken, ah ja, okay, bei Matthäus geht es bei der Geburt des Kindes um die ganz großen Themen. Ein echter Paukenschlag, das spielt hier in Jerusalem, im Palast des Königs. Und es wird sofort eine Expertenkonferenz eingerufen. Da werden die ganz großen Glocken geläutet. Ich habe mich gefragt, wenn einmal jemand berichten wird über Weihnachten 2021, wie würde der das so beschreiben? Im ersten Jahr Weihnachten nach der Ära Merkel. Im ersten Weihnachten unter der neuen Ampelkoalition. Das war das erste Mal. Da ging's los. Könnte sein, weiß nicht. Im zweiten Weihnachten der Corona-Pandemie. In dem Weihnachten, als die Inflationsrate noch bei 5% lagen und die Zinsen immer noch bei Null. Oder weiß ich nicht, ja, was sich so entwickeln wird. Spannend ist aber, Matthäus scheint irgendwie eine bestimmte Ahnung zu haben, wie er das beschreiben muss. Er scheint das vom ersten Weihnachten zu wissen, was wirklich richtig wichtig ist. Und er hebt es hervor, auch um deutlich zu machen, diese Geburt ist nicht nur wichtig für die heilige Familie und die ist nicht nur wichtig für Menschen mit ein paar religiösen Fragen, vielmehr das politische Jerusalem wird regelrecht aufgescheucht. Der König gerät in helle Aufregung. Aber wieso eigentlich? Was ist denn so spektakulär an der Geburt dieses Kindes? In Krippenspielen macht sich das immer super, für die Dramaturgie auch spannend. Ein böser König, immer klasse. Ein Stern zeigt den Weg, ja, das ist auch schön. Und dann so ein paar wohlhabende Reisende aus dem Osten, das ist auch, aus so einem Stoff werden gute Geschichten gemacht. Aber könnte es mehr sein als das? Was würde das denn aussagen über die Bedeutung von Weihnachten, wenn da wirklich was Historisches dran ist. Wissenschaftler haben sich immer schon Gedanken über den historischen Kern der Geburt Christi gemacht. Und einige Forscher haben da einiges Interessantes entdeckt, das wir mal nutzen wollen, um mal ein besonderes Licht auf die Weihnachtsgeschichte zu werfen, um unserer Sicht so ein paar Facetten hinzuzufügen. Als Jesus zur Zeit des Herodes geboren wurde, so geht's los. Was war das denn eigentlich für eine Zeit? Was klingelt da bei den ersten Lesern? Es ist vielleicht gar nicht so unrealistisch, dass der König sich so über ein neugeborenes Kind aufregt. Wenn ihr das zum ersten Mal hören würdet, ihr würdet euch wundern. Wir wundern uns, wenn wir lange damit unterwegs sind, nicht mehr. Aber warum könnte das realistisch sein? Man muss vielleicht wissen, Herodes war König über Israel von Roms Gnaden. Er war dem jüdischen Volk verhasst. Die ganze Situation ist zum Zerreißen gespannt. Herodes ist gar kein Jude. Der kommt aus dem Volk der Edomiter. Irgendwann wurden die Edomiter mal einverleibt, dem jüdischen Volk, dem Volk Israel. Aber Herodes kommt aus keinem der 12 Stämme. Der ist kein Sohn Abrahams, Isaaks und Jakobs. In unserer Zeit weiß man das nicht mehr. Wer kommt hier aus welcher Familie, ist mir völlig egal. Aber in Israel, als Jude, weißt du das ganz genau. Das ist keiner von uns. Und man weiß genau, wie ist dieser Typ auf den Thron gekommen. Sein Vater nämlich, Herodes der Erste, hatte vor einigen Jahren alle guten Sitten fahren lassen. Und er hatte als Erster die Gunst der Stunde genutzt und sich als erster einflussreicher Mann in Israel konsequent auf die Seite der Römer geschlagen. Als erster Mann mit Einfluss. Er hat gespürt, hier liegt Zukunft, hier kann ich was werden. Und er hat sich ihnen praktisch als Vasall angeboten. Und dafür hat man ihn gehasst. Vielleicht ist wichtig nochmal, die Davidslinie, die Königslinie hat zur Zeit Jesu keine Bedeutung mehr. Die Könige kamen nicht mehr aus der Davidslinie, sondern es gab ein anderes Königsgeschlecht, die sogenannten Hasmonäer. Und ungefähr 100 Jahren war immer ein Hasmonäer König. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wenn die jetzt nicht mehr König sind, aber die haben immer noch Einfluss in Israel, die haben eine unfassbare Wut auf diesen Typen. Und sie hatten Einfluss genug, Herodes den Ersten zu vergiften. Sie haben ihn umgebracht, weiß man aus anderen Quellen. Und der junge Prinz, Herodes der Zweite, um den es hier geht, ist nach Rom gegangen. Und er hat es geschafft, vor dem Senat aufzutreten und seine Geschichte zu erzählen. Er hat es geschafft, die Senatoren zu überzeugen. Und sie haben ihn zum König über Israel erklärt. Jetzt ist er König über Israel, aber das Volk will ihn nicht und das Volk nimmt ihn auch nicht auf. Was macht er? Er kriegt römische Truppen und zieht mit diesen Truppen vor die Tore Jerusalems, belagert mehrere Monate Jerusalem und erobert sich seine eigene Königsstadt. Das macht ihn aber beliebt. Herodes ist Mitte 30 und er weiß, ich bin nicht gewollt. Ich bin kein Jude und ich habe meine eigene Königsstadt erobert. Ich muss meine Macht festigen. Eine seiner ersten Amtshandlungen, er schafft sich die Mehrheit im Hohen Rat. 71 Mitglieder, 45 davon bringt er um und ersetzt sie mit Günstlingen. Das Amt des Hohen Priesters, traditionell besetzt mit einem Hasmonäer, besetzt er auch, bringt den Hohen Priester um und setzt da einen auf den Amt des Hohen Priesters, der ihm gefällt. Im ganzen Land baut er Festungen, Symbole seiner Macht. 8 Festungen insgesamt, wie bezahlt er sie? Mit hohen Steuern. Er quetscht die Israeliten aus, was seine Beliebtheit nicht gerade fördert. Herodes weiß, um mein Königtum stabil zu halten, muss ich alle römerfeindlichen Tendenzen natürlich bekämpfen. Sowas wie eine Messias-Erwartung lehnt er konsequent ab. Einen rettenden König, einen Juden, der das Volk rettet, kann er überhaupt nicht gebrauchen. Es sind Massenhinrichtungen an Pharisäern belegt, weil die behauptet haben, es kommt ein Messias und dann werden wir diesen König nicht mehr brauchen. Wir haben einen echten König aus der Davidslinie und er wird mit Recht regieren. Und wir haben eben aus Jesaja 11 so einen Text gehört. Zur Ironie der Geschichte gehört, dass der König 7 oder 8 Mal verheiratet war, aber er hat keine Frau je so geliebt wie seine Marianne. Und Marianne war ausgerechnet eine Hasmonäerin. Vielleicht erinnert ihr euch, dieses Königsgeschlecht, wo es die große Rivalität gab zwischen Herodes und diesem Hasmonäergeschlecht. Also aus der Gruppe seiner erbittertsten Gegner. Und es soll aber eine sehr glückliche Beziehung gewesen sein. Zwei Söhne gehen aus ihr hervor. Aber dieses tiefe Misstrauen zwischen dem König und den Hasmonäern schlägt durch. Und es kommen Gerüchte auf, seine Frau würde fremdgehen mit einem Offizier. Und in einem sehr, sehr kurzen Prozess lässt Herodes den Offizier hinrichten und seine Marianne. Kurz darauf ist sein Herz gebrochen. Er bereut, er läuft durch den Königspalast und die Leute denken, er ist verrückt geworden. Und es geht mit ihm psychisch immer mehr bergab. Überall wittert er Widerstand und Aufruhr. Ein geradezu krankhaftes Misstrauen ergreift von ihm Besitz. Er baut eine Geheimpolizei auf. Immer wieder ändert er sein Testament, befürchtet mal, dieser Sohn könnte sich gegen ihn auflehnen, mal jener Sohn. Und ihm dämmert, meine beiden Söhne aus der Ehe mit Marianne, die sind Juden. Wer eine jüdische Mutter hat, der ist Jude. Die könnten Messias werden, ich nicht. Ob das der Grund war, weiß man nicht genau, aber jedenfalls lässt er auch seine beiden Söhne aus der Ehe mit Marianne hinrichten. Die Atmosphäre in Jerusalem ist erwiesenermaßen zum Zerreißen gespannt. Herodes innerlich und äußerlich schwer angeschlagen. Er hat alles getan, um seine Macht zu sichern, hat seine eigenen Nachkommen umgebracht. Er hat alles getan, um dieses Königsgeschlecht der Hasmonäer klein zu halten. Das spürt in diesen Tagen, in denen unser Text spielt, ich habe meinen Zenit überschritten. Und jetzt kommen Staatsbeamte aus dem Parderreich am Kaspischen Meer, marschieren in den Palast und stellen öffentlich eine Frage, die man in Israel nicht mal irgendwo auf einem Hinterhof hätte stellen können. Wo bitte finden wir den neugeborenen König der Juden? Da erschrak Herodes. Das leuchtet ein. Da erschrak ganz Jerusalem. Das leuchtet auch ein. Wenn König Herodes erschrickt, dann möchte man besser nicht in seiner Nähe sein. Jetzt diese Sternforscher, was haben die da wohl gesehen? In der Antike waren Astronomie und Astrologie eins. Die Kenntnis der Sterne war immer auch verbunden mit dem Glauben an die Sterne. Astrologie war in den Tagen des Herodes nicht so ein Hobby von ein paar Esoterikern. Es war nicht so eine Weltsicht von vielen, sondern der Glaube daran, dass das Schicksal der Menschen in den Sternen liegt, war überall vorherrschend, überall, nur nicht in Israel. Die Juden werden in Gottes Wort gelehrt, Sterne sind Lichter. Sie sind nützlich, um die Jahreszeiten zu bestimmen, um den Weg zu finden, aber diese Funzeln, heißt es wörtlich im Schöpfungsbericht, hat Gott an den Himmel gehängt. Denen sind wir nicht ausgeliefert. Man muss sich nicht nach denen richten, man muss keine Angst haben, sondern man muss sich entscheiden, will man Gott vertrauen oder den Sternen. Aber in den Tagen des Herodes hatten die wichtigsten Könige und Kaiser in den Metropolen nicht mehr Priester an ihren Höfen, von denen sie sich Rat versprachen, sondern die hatten Astrologen. Die bisherigen Religionen mit Zeus und Jupiter hatten ziemlich ausgedient, an Bedeutung verloren. Und in Rom, in Ägypten, bei den Padern und Medern war man schicksalsgläubig. Und man ging davon aus, dass das Leben der Menschen oben im Himmel sich widerspiegelt. Können wir die Sterne entschlüsseln, dann kennen wir unsere Zukunft. Und die Zukunft der Könige und Herrscher ist besonders festgeschrieben. Davon hängt ihr Leben ab. Es geht nicht nur um Sternenglauben, sondern es geht auch um Sternenforschung. Astrologie war eine höchst anerkannte Wissenschaft. Man war, ihr glaubt, ich weiß das alles so, ne? Ich habe mir das nur alles draufgeschaufelt, weil ich es noch interessant fand. Man war in Babylonien in der Lage, die Bahnen der Planeten vorauszuberechnen. Was die mathematischen Kenntnisse angeht, in Babylon war man dem Rest der Welt um Hunderte von Jahren voraus. Warum ist das wichtig für unsere Geschichte? Weil diese Gelehrten aus dem Osten, die da nach Jerusalem kommen, für Herodes eine unbedingte Autorität gewesen sein dürften. Diese Herrschaften waren hoch angesehene Staatsbeamte, führende Wissenschaftler. Und die haben sich jetzt mal eben 1200 Kilometer auf den Weg gemacht, in Israel, in der Hauptstadt, mal eben diesen König kennenzulernen. Und das ist eine echte Qualität, die Herodes beeindruckt haben dürften. Nun ist das mit dem Stern von Bethlehem so eine Sache. Wer kann das glauben, dass da so ein Stern ist und dass irgendwelche Astrologen da 1200 Kilometer sich aufmachen, weil da so ein Stern und dann bleibt er da über einem Stall stehen. Ist alles ein bisschen komisch. Nun gab es tatsächlich kurz vor dem Jahre Null ein astronomisches Ereignis von historischem Ausmaß, das man sich in irgendwelchen Planetaren immer noch ansehen kann, und das tatsächlich diskutiert wurde in den Metropolen. In Rom hat man es auf den Kaiser Augustus gedeutet. Ich weiß gar nicht, interessiert euch das so brennend, aber ich erzähle es trotzdem, weil ich es interessant fand. Die Planeten Jupiter und Saturn haben sich im Orient einer besonderen Aufmerksamkeit erfreut. Jupiter galt als der Königsstern und der Saturn als der Stern Israels. Und diese Planeten stehen alle paar hundert Jahre hintereinander. Ich habe mal nachgeschaut, das letzte Mal 1981 und das nächste Mal wird das im Jahr 2238. Also werden wir nicht erleben. Ne? Also so alle 250 Jahre so, stehen die mal hintereinander, eine Konjunktion, kann schon mal länger dauern, dass die hintereinander stehen. Kann schon mal wochenlang sein, dass diese Sterne hintereinander stehen. Und im Jahr 7 vor Christus gab es nachweislich 3 solcher Konjunktionen in einem Jahr. Das ist ein sehr, sehr, sehr seltenes Schauspiel. Und die Besonderheit, die das Ganze jetzt komplett macht, das Ganze findet statt im Sternbild der Fische, für viele Forscher ein Zeichen der Endzeit, das Sternbild der Fische. So, jetzt haben wir also Königsstern, Stern Israel im Zeichen der Fische und das in dieser eindeutigen Dauer. Und jetzt kann man die Deutung, das kann variieren und so, das ist jetzt kein Beweis für irgendwas. Klar ist nur, es gab ein extremst seltenes Naturschauspiel am Himmel des Ostens zu dieser Zeit. Im Text steht jetzt natürlich Stern und nicht Sternkonstellation. Historisch gesehen ist es aber gar nicht unwahrscheinlich, dass tatsächlich Sternforscher aus dem Osten im Palast des Herodes vorstellig geworden sind, um zu sehen, was hat das damit auf sich, mit diesem Phänomen. Und dass das tatsächlich zu großen Unruhen geführt hat. So, das war jetzt ein etwas längerer, ungewöhnlicher Anmarschweg, einige Dinge zum Hintergrund unseres Textes. Und jetzt möchte ich nochmal am Schluss zu dem kommen, was für gewöhnlich im Mittelpunkt einer Predigt steht. Und ich habe den Eindruck, dass diese drei Personengruppen im Text was mit uns zu tun haben. Der Herodes, die Schriftgelehrten und die Sternforscher. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass uns Matthäus da mit hineinnimmt. Wie reagieren diese Personengruppe auf das Kommen Gottes in diese Welt? Herodes ist ein Charakter, mit dem kann sich wahrscheinlich keiner von uns wirklich identifizieren. Hat schon mal jemand Massenhinrichtungen veranlasst, melden mal eben. Was können wir mit dem anfangen? Aber was hast du schon alles getan, um Gott aus deinem Leben zu verdrängen? Wie sorgst du dafür, dass er außen vor bleibt, dass er nicht zu sehr stört, dass er deinen Freiraum nicht zu sehr beschneidet, dich womöglich vom Thron stößt? Herodes ist in großer Sorge um seinen Einfluss. Er will seinen Reichtum behalten, er will seine Macht behalten, er will weiter regieren. Und da passt die Geburt eines Kindes, das die Sternenforscher als König der Juden ankündigen, da passt das nicht rein. Der muss weg. Liebe Weihnachtsgemeinde, diese Reaktionsweise gibt es auch in uns. Gott meldet seine Ansprüche an, der kehrt unser Wertesystem um, der beansprucht unsere Liebe, unsere Leidenschaft, unser Geld, unsere Zeit, Da sagt der wahre König, bin ich. Ich gehöre hier auf den Thron. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen ärgerlich. Herodes steht für die Abwehr in uns, den Versuch, Christus möglichst außen vor zu lassen bei den ganz entscheidenden Fragen. Ich will bestimmen, wofür ich mein Geld ausgebe, wer meine Freunde sind, was ich tue und lasse. Meine Erfolge habe ich mir erarbeitet und die will ich mir nicht kaputt machen lassen. Jesus ist nicht so eine kitschige, niedliche, kleine Figur, der erhebt tatsächlich Ansprüche, wenn er in unser Leben kommt. Herodes steht da auch für unsere innere Abwehr. Wir wollen schützen, bewahren, was unser Leben ausmacht, was unser Leben reich macht. Aber es steht auch für das Große, für die Ablehnung in der großen Politik. Fortschritt brauchen wir, Wachstum, Sicherheit durch Rüstung. Dieser Typus Politiker bekommt in Christus einen Gegentypus. Spannend, oder? Arm, bloß in einer Krippe liegend, wie Lukas das beschreibt. Ein Gegentypus eines Herrschers. Und dann sind da die Schriftgelehrten. Die kommen im Text nur ganz am Rande vor, aber die haben eine ganz wichtige Funktion. Die werden um ein Gutachten gebeten. Wo wird der Messias zur Welt kommen? Was sagt die Bibel über das Kommen des Retters? Vielleicht geben die ihr Wissen nur zähneknirschend ab, weil sie Herodes hassen, aber jedenfalls ist ihre Antwort auf die Frage klar. In Bethlehem soll der Messias geboren werden. Und ich glaube, hier erteilt Matthäus uns und seinen Lesern eine wichtige Lektion. Es gibt so manche Hinweise auf Gott, in der Natur, in den Erfahrungen, in der Wissenschaft, womöglich auch in den Sternen. Aber alle Hinweise sind unvollständig, sie sind mehrdeutig, sie sind ergänzungsbedürftig. Den entscheidenden Hinweis, wo die Sternenforscher hingehen sollen, wo sie den König finden, den erhalten sie weder von Saturn noch von Herodes, sondern aus der Bibel. An der Bibel vorbei gibt es offenbar keine Gotteserkenntnis, die so eindeutig wäre, dass es sich lohnen würde, davor niederzufallen. Und das scheint hier eine wichtige Beobachtung. Es gibt viele Fingerzeige auf Gott. Warum nicht auch in anderen Religionen? Aber die Bibel hilft, diese Fingerzeige zu deuten. Und das machen die Schriftgelehrten nicht freihand, sondern sie berufen sich auf das Wort der biblischen Zeugen. Und jetzt kommt es hier zu einem Negativwunder. Und die Tragik, die darin steckt, die dürfen wir ruhig uns mal bewusst machen. Die Gelehrten aus dem Osten kommen allein. Und sie gehen allein zur Krippe und sie kehren allein wieder von dort zurück. Die Schriftgelehrten, die Bibelkenner, die Fachleute in Sachen Schriftauslegung, die kommen nicht mit. Die nehmen das Wunder nicht zur Kenntnis. Die geben ihr Wissen weiter und das reicht ihnen. Die lassen sich doch nicht von irgendwelchen Heiden auf die richtige Spur setzen. Die lernen doch nicht von Sternenforschern, von ausländischen Abergläubigen lernen die doch nichts. Das ist doch Gott ein Greuel. Mit denen darf man nichts zu tun haben. Ja, wo kommen wir denn hin, wenn wir uns mit Astrologen auseinandersetzen würden? Wenn wir von Heiden lernen würden? Ich habe den Eindruck, hier ist wirklich eine Tragik, die wir uns vor Augen halten sollen. Was bedeutet das eigentlich, dass da Astrologen an der Krippe stehen und Jesus nahe sind, aber kein einziger Schriftgelehrter? Wo sind die Frommen? Warum sind die Sternengläuber dem Neugeborenen näher als die, die in der Bibel zu Hause sind? Ganz offenbar kann Matthäus sich das ganz gut vorstellen. Die, die in Bethlehem vor dem Kind niederfallen, die ihre Verehrung ausdrücken, das sind nicht die bibelfesten Frommen, es ist nicht die geistliche Elite des Landes, es sind nicht die, die den Messias tatsächlich anbeten, sondern es sind die Ausländer, die Sternengläubigen. Ein Negativwunder. Ich glaube, wir brauchen keine Scheu haben vor Andersgläubigen. Jesus wird von Astrologen angebetet und die haben offenbar was verstanden. Gucken wir sie nochmal zum Schluss an, diese Sterndeuter, diese Astrologen. Offenbar sollen wir von ihrem Bild lernen, gerührt werden, wie die ihre Geschenke auspacken, während die Gläubigen bleiben, wie sie sind. 1200 Kilometer Entfernung, viel Staub geschluckt, Gute 2 Monate brauchst du da auf den Kamelen für die Strecke. Das nehmen die alles auf sich. Wie viele Leute werden gesagt haben, Mensch, das Phänomen, das könnt ihr euch doch von hier angucken. Warum die Reise? Ist doch gar nicht nötig. Was für ein Aufwand? Was soll das bringen? Aber sie hoffen, dass es sich bei diesem Kind um einen Retter handelt. Und die Sehnsucht ist groß, die Hoffnung, den König der Welt zu treffen, an den Wendepunkt zu stoßen der eigenen Existenz und der Geschichte. Und sie investieren was. Sie riskieren ihr Leben. Sie machen sich auf, um neues Land zu entdecken. Sie sind noch auf dem Weg. Sie wollen lernen. Sie wollen sehen, aber sie sind voller Sehnsucht. Und sie finden, was sie suchen. Und sie kommen an und sie gelangen zum Herrn aller Herren. Ich denke, darin sind sie uns Vorbild. Amen.